Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie hat sich nie selbst die Finger schmutzig gemacht, aber alles mitgeplant und gewusst.
So hat Bundesanwalt Herbert Diemer heute im NSU-Prozess begründet, warum er für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe die höchstmögliche Strafe fordert. Lebenslange Haft, keine vorzeitige Haftentlassung und anschließende Sicherungsverwahrung. Das Plädoyer der Bundesanwaltschaft nach mehr als 4 Jahren Prozess ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
10-fachen Mord hat Bundesanwalt Diemer Zschäpe in seinem Schlussplädoyer vorgeworfen. Außerdem sei sie mitverantwortlich für 2 Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle, alles in den Jahren 1998 bis 2011. Und jeder Mord und jeder Anschlag, so der Bundesanwalt, rechtfertige schon für sich allein eine lebenslange Strafe. Und es gebe keine Hinweise auf eine verminderte Schuldfähigkeit Zschäpes.
Die Angeklagte ist für ihr Verhalten in vollem Umfang strafrechtlich verantwortlich.
Zschäpe sei ein eiskalt kalkulierender Mensch, so der Bundesanwalt. Menschenleben hätten keine Rolle gespielt. Handfeste Beweise dafür hat Diemer allerdings nicht. Das hatte er vorher schon zugegeben.
Es ist ja ein reiner Indizienprozess. Wir haben keinen einzigen Tatzeug und da müssen eben die einzelnen Beweise gewürdigt werden.
Zschäpe gehörte mutmaßlich zu der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund. Sie selbst bestreitet das und behauptet, dass sie von den Taten erst im Nachhinein erfahren hat. Die anderen beiden mutmaßlichen Mitglieder des NSU, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, sind tot. Neben Zschäpe stehen 4 Männer vor Gericht, die den NSU-Terroristen geholfen haben sollen. Für 2 von ihnen, Ralf Wohleben und André E., hat die Bundesanwaltschaft ebenfalls hohe Strafen gefordert, nämlich 12 Jahre Haft. André E., der bisher noch auf freiem Fuß war, wurde deshalb heute im Gericht festgesetzt. Bei ihm ging die Bundesanwaltschaft deutlich über die bisherigen Anklagevorwürfe hinaus. Morgen wird über eine mögliche Untersuchungshaft entschieden. Für Holger G. forderte die Bundesanwaltschaft 5 Jahre Haft, für Carsten S. dagegen nur 3 Jahre. Er fällt noch unter das Jugendstrafrecht und er hat als einziger gestanden. Das hat geholfen, überhaupt Anklage zu erheben. Kein Thema war für den Bundesanwalt eine mögliche Verstrickung der Behörden in die Anschläge des NSU. Dafür gäbe es keine Anhaltspunkte, so Diemer. Damit wird diese Frage vermutlich nicht weiter untersucht. Wie auch vieles andere, das in dem Mammutprozess nicht ausreichend geklärt wurde, sagt jedenfalls Sebastian Schamer, der Anwalt von Gamze Kubaschik, der Tochter des Dortmunder Mordopfers Mehmet Kubaschik.
Der Generalbundesanwalt ist aus ihrer Sicht mitverantwortlich dafür, dass der gesamte NSU-Komplex nicht aufgeklärt wurde, dass es möglicherweise weitere Tatbeteiligte gibt, die in Dortmund zum Beispiel frei herumlaufen, denen sie jeden Tag auf der Straße begegnen kann.
Auch andere Anwälte der Nebenkläger kritisierten, dass die Hintergründe der Taten im Prozess nicht ausreichend aufgeklärt worden seien. Dennoch gab es Lob für die Strafanträge der Bundesanwaltschaft. Sie seien konsequent und ein Stück Genugtuung. Ein Urteil im NSU-Prozess wird es erst in einigen Monaten geben. Vorher dürfen noch die 50 Nebenkläger und die 14 Verteidiger ihre Plädoyers halten.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz wird der NSU-Prozess heftig diskutiert. Wilfried Dahm schreibt auf Facebook: Respekt vor dem eindeutigen Plädoyer. Für diese mordlüsterne Person gibt es keine andere Strafforderung. Ich hoffe, dass das Gericht dies auch so sieht und diese Person nie mehr in unserer menschlichen Gemeinschaft Schaden anrichten kann. Ähnlich sieht das Sandra bei. Das und kein anderes Strafmaß sollten die Richter aussprechen. Alles andere wäre ein Hohn für die Opfer und für unsere Gesellschaft. Ronny Schmid hält dagegen: Ihr alle hier solltet euch schämen. Schlimmer wie im Mittelalter. Thomas Meinka schreibt: Fordern kann der Staatsanwalt, was er will. Er muss es revisionssicher beweisen können, sonst wäre die Blamage riesengroß. So geht das in einem Rechtsstaat, auch wenn hier einige Vorzeigedemokraten und Hobbyhenker sich mit Schaum vor dem Mund überbieten. Bruno van de Beer denkt schon über die Reaktionen nach, die kommen, wenn das Urteil dann da ist. Sollte es milder ausfallen, ist das natürlich wieder eine tolle Vorlage für die türkische Presse. Und Tanja Spenst meint, die bekommt lebenslänglich und die deutsche Welt ist wieder zufrieden. 100% Aufklärung des NSU-Skandals? Nein.
Was sonst noch wichtig war?
8 von 10 Kindern, die von Libyen über das Mittelmeer nach Europa kommen, berichten von Ausbeutung, Missbrauch oder Schlimmerem. Das ist das Ergebnis der neuen Studie des UNO-Kinderhilfswerks, die UNICEF-Direktorin Sandy Blanchet vorgestellt hat.
The image we're getting from these children.
Das Bild, das diese Kinder zeichnen, ist einfach grauenhaft. Kein Kind sollte dem ausgesetzt sein, was sie durchmachen müssen. Sie benutzen in ihren Beschreibungen Begriffe wie Folter, Erschießen, Töten, Vergewaltigung, Sklaverei.
Killing. Rape, Slavery.
Ist ein Kind alleine unterwegs, ohne schützende Familie oder Begleitung, dann ist das Risiko doppelt so hoch, sagt Blanchet. Sie fordert, dass die EU sich um die traumatisierten Kinder kümmert und legale Wege nach Europa öffnet.
We are not stopping the disparition by just closing the border.
UNICEF hat für den Report gemeinsam mit der Internationalen Organisation für Migration insgesamt 22.000 Menschen befragt, die Hälfte von ihnen Minderjährige. In Deutschland gibt es besonders viele Studenten in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, den sogenannten MINT-Fächern. Nach einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lag ihr Anteil im Jahr 2015 bei 37%, so hoch wie in keinem anderen OECD-Land. Für Bundesbildungsministerin Johanna Wanker ein Grund zur Freude.
Der OECD-Bericht zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass unser Bildungssystem stabil ist, dass es leistungsfähig ist und, ganz wichtig, dass es zukunftsweisend ist.
Frauen sind in den meisten MINT-Fächern allerdings weiter unterrepräsentiert. Sie stellen nur gut ein Viertel der Studienanfänger in diesen Fächern. Bei technischen Ausbildungsberufen sind sogar nur 12% der auszubildenden Frauen. Immer noch schlecht ist im internationalen Vergleich auch die soziale Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems. Außerdem kritisiert der Leiter der deutschen OECD-Vertretung, Heino von Meyer, dass Deutschland nach wie vor zu wenig Geld für Bildung ausgibt, nämlich nur 4,3% des Bruttoinlandsprodukts. Der Durchschnitt der OECD-Länder liege bei 5,2%.
Seit einem Jahrzehnt ist dieser Unterschied von rund einem Prozentpunkt konstant und nicht verringert worden. Ein Prozentpunkt Bruttoinlandsprodukt, das sind 30 Milliarden Euro pro Jahr.
Weltspitze ist Deutschland laut der Studie dagegen bei der frühkindlichen Bildung. 90% der 3- bis 5-Jährigen besuchen bei uns eine Kita, deutlich mehr als im OECD-Durchschnitt. Zur OECD gehören 35 Länder in Amerika, Asien und Europa. Die insolvente Fluglinie Air Berlin musste heute rund 100 von 750 Flügen streichen. Etwa 200 der 1500 Piloten hatten sich krank gemeldet, offenbar aus Protest gegen das Insolvenzverfahren. Die Gewerkschaften Verdi und Cockpit riefen die Piloten zwar auf, zur Arbeit zu gehen, zeigten aber auch Verständnis. Cockpit-Sprecher Markus Wahl befürchtet, dass Air Berlin möglichst bald die Langstreckenverbindungen einstellen will.
Um dann das Personal dort zu kündigen. Logischerweise sind gerade die Langstreckenpiloten die teuren Piloten.
Die Air Berlin-Geschäftsleitung hat mitgeteilt, sie müsse den Betrieb und damit alle Sanierungsbemühungen einstellen, wenn sich die derzeitige Situation nicht schnell ändere. Die Bieterfrist für Air Berlin endet in 3 Tagen. Es gibt bereits mehrere Interessenten. In Florida und in der Karibik werden an vielen Orten die Schäden deutlich, die Hurricane Irma hinterlassen hat. In Florida sind nach letzten Angaben 15 Millionen Menschen ohne Strom. Auf den Florida Keys sind viele Häuser zerstört. Noch schlimmer hat es aber viele Inseln in der Karibik getroffen. Bisher sind mindestens 40 Tote registriert. Frankreich, die Niederlande und Großbritannien haben Hilfe in ihre Überseegebiete geschickt. Auch aus Deutschland sind Rettungsteams gekommen. Irma hat sich inzwischen abgeschwächt und wird sich bis morgen wahrscheinlich komplett auflösen.
Was noch wichtig wird:
Deutschland schiebt wieder Menschen nach Afghanistan ab. Zum ersten Mal seit dem Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul Ende Mai. Nach Angaben von Flüchtlingshelfern soll am Abend in Düsseldorf eine Maschine mit 12 Afghanen Richtung Kabul starten. Hilfsorganisationen lehnen Abschiebungen ab, weil sie die Lage in Afghanistan für lebensgefährlich halten. Der UNO-Sicherheitsrat will sich morgen mit der Lage der Rohingya in Myanmar befassen. Die muslimische Minderheit wird in dem mehrheitlich buddhistischen Land seit Wochen brutal verfolgt. Satellitenbilder zeigen, wie Soldaten und Polizisten Dörfer anzünden und Flüchtende erschießen. Nach neuen Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind inzwischen 370.000 Rohingya ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Unter ihnen die 29-jährige Roshida und ihre Kinder.
Die Soldaten kamen morgens um 2, setzten die Häuser in Brand, erschossen meinen Mann. Wir sind seit 7 Tagen auf der Flucht ohne Essen. Aber was sollen wir machen? Wir konnten dort nicht bleiben.
In Bangladesch sind die Flüchtlinge allerdings auch nicht willkommen. Premierministerin Sheikh Hasina hat heute bei einem Besuch in einem Flüchtlingslager zwar Hilfe versprochen, sie will aber dafür sorgen, dass Myanmar die Menschen auf Dauer zurücknimmt.
Und sonst in der Welt?
Das italienische Parlament hat sich mit der faschistischen Vergangenheit des Landes befasst und vor allem mit dem Umgang damit. Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich sind in Italien faschistische und nationalsozialistische Symbole und Gesten nicht per se verboten. Weinflaschen mit dem Diktator Benito Benito Mussolini auf dem Etikett können problemlos verkauft werden. Wer den Saluto Romano zeigt, das italienische Pendant zum Hitlergruß, wird mal verurteilt, mal nicht. Es gibt keine einheitliche Gesetzgebung. Das will der linksliberale Politiker Emanuele Fiano mit dem Gesetzentwurf, über den heute erstmals beraten wurde, ändern. Außerdem fordert er eine Aufarbeitung nach dem Vorbild Deutschlands. Wie angekündigt, sind in Frankreich Zehntausende gegen die geplante Arbeitsmarktreform auf die Straßen gegangen. Neben den Demonstrationen gab es auch Streiks. Im Großraum Paris sind deshalb Züge ausgefallen. Ryanair musste wegen streikender Fluglotsen 110 Flüge streichen. Für französische Verhältnisse halten sich die Proteste bisher aber in Grenzen. Nur eine der drei großen und mächtigen Gewerkschaften hatte dazu aufgerufen. Mit der umstrittenen Arbeitsmarktreform will Präsident Emmanuel Macron die Wirtschaft im Land ankurbeln und die hohe Arbeitslosigkeit runterfahren. Dafür soll unter anderem der Kündigungsschutz gelockert werden. Überalterung und Landflucht werden in Japan ein immer größeres Problem. In vielen ländlichen Gegenden gehen die Einwohnerzahlen drastisch zurück und von den Menschen, die noch da sind, ist schon jetzt etwa jeder Dritte über 65 Jahre alt. Das führt unter anderem dazu, dass es nicht mehr genug Busfahrer gibt. Deshalb testet Japan jetzt selbstfahrende Busse, die Senioren zu Ärzten und Supermärkten bringen sollen. Sie tingeln im Moment mit 10 Kilometern pro Stunde durch die Gegend. Wenn die Versuche erfolgreich sind, rechnet man in Japan damit, dass selbstfahrende Busse ab 2020 in entlegenen Regionen regulär eingesetzt werden. Dafür müssen sie aber erstmal beweisen, dass sie nicht nur im normalen Straßenverkehr sicher sind, sondern auch mit Ausnahmesituationen wie Steinschlag und Überschwemmung klarkommen.
Wissensnachrichten.
Dass der Klimawandel viele Probleme macht, das wissen wir. Und dass der Klimawandel nicht gut ist für Kaffeepflanzen, auch das weiß man schon länger. Eine neue Studie schaut sich jetzt an, wie Klimawandel, Kaffee und Bienen zusammenhängen. Veronika von Borries, du hast dir das mal angeschaut. Ich würde mal denken, die Bienen braucht man, um den Kaffee zu bestäuben.
Nicht unbedingt, das kann im Prinzip auch der Wind, aber du hast schon recht, wenn Bienen den Kaffee bestäuben, dann tragen die Sträucher mehr und auch größere Früchte. Die Bienen sind aber ganz genauso wie die Kaffeepflanzen vom Klimawandel betroffen. Also haben sich die Forscher mal angeschaut, wie das Zusammenspiel zwischen Klimawandel, Bienen und Kaffee sich entwickeln kann. Dafür haben sie sich neue und sehr detaillierte Klimamodelle angeschaut und da ein bisschen drin rumgerechnet, wie sich zum Beispiel Niederschlag und Temperatur in einigen Gegenden entwickeln werden.
Und was haben sie rausgekriegt?
Also fangen wir mal mit den schlechten Nachrichten an. Klimatisch könnten bis 2050 73-88% der Anbauflächen ungeeignet für den Kaffeeanbau werden.
Oha.
Besonders hart trifft es Länder in Mittelamerika, die Kaffee im Flachland anbauen, wie Venezuela oder Nicaragua. Besser stehen Länder wie Mexiko oder Guatemala da, wo der Kaffee in den Bergen angebaut wird und wo man teilweise die Anbaugebiete einfach weiter nach oben verlagern kann.
Gibt es denn wenigstens von den Bienen gute Nachrichten?
Ja, da wird es auch erstmal einen Rückgang der Artenvielfalt geben, sagen die Forscher. Aber sie sagen eben auch, 2050 wird es in den Gebieten, wo noch Kaffee angebaut wird, jeweils 5 bis 10 verschiedene Bienenarten geben, die dort Kaffeeblüten bestäuben können.
Und wie könnten die Bauern von diesem Bieneneffekt profitieren?
Manche werden automatisch profitieren, weil einfach die Gegend, in der ihre Felder liegen, zum Beispiel ein Lebensraum für neue Bienenarten wird. Andere müssen aktiv was tun. Die Forscher raten ihnen, Lebensraum für Wildbienen zu schaffen, zum Beispiel indem sie Teile des Waldes in der Nähe ihrer Felder stehen lassen, indem sie zwischen den Kaffeesträuchern möglichst viele Wildpflanzen stehen lassen und natürlich indem sie möglichst auf Pestizide verzichten. All das macht es für die Bienen attraktiv, in der Nähe ihre Nester zu bauen und dann eben auch die Kaffeepflanzen zu bestäuben.
Und der Effekt wäre dann, dass wir auch 2050 noch Kaffee trinken können.
Tja, das ist die Hoffnung. Das wäre dann auch besonders guter Kaffee, ziemlich nah dran an Bioqualität. Es könnte also insgesamt etwas weniger Kaffee geben, es könnte etwas teurer werden, Kaffee zu trinken, aber mehr Bienenschutz könnte helfen, den Klimawandel da etwas abzufedern.
Okay, kommen wir vom Kaffee zum Stress, ist ja für viele nicht so weit. Wenn wir Stress empfinden, dann kratzen wir uns oft unbewusst.
Das ist beim Menschen so und das ist eben auch bei Rhesusaffen so. Forscher aus Großbritannien glauben, dass das Kratzen ein Signal an die Artgenossen ist. Sie haben 45 Rhesusaffen beobachtet und dabei ist ihnen aufgefallen, dass sich die Tiere oft kratzten, wenn sie einem ranghöheren oder fremden Artgenossen begegneten.
Das könnten ja auch für Menschen öfter stressige Situationen sein.
Genau, und da zeigt sich eben, wenn sich die Tiere kratzen, dann enden diese Stresssituationen meist friedlich. Aha. Wenn sie sich nicht kratzen, dann gab es öfter Konflikte. Die Wissenschaftler schließen daraus, die Affen erkennen am Kratzen, dass ihr Gegenüber Stress hat und dass ein Angriff gegen ihn sich jetzt nicht lohnt, weil er entweder unterlegen ist oder weil er völlig unberechenbar ist. Und die Wissenschaftler glauben, dass im Lauf der Evolution aus dem Kratzen ein soziales Signal geworden ist und dass das eben auch bei Menschen zu finden ist.
Okay, jetzt geht es zuletzt noch um E-Mails.
In denen sollte es nur Text und keine Links geben. Das schreiben zwei Informatiker auf dem Wissenschaftsportal The Conversation. Sie sagen, Links sind viel zu gefährlich. Ein Klick und man hat sich Schadsoftware runtergeladen. Das Problem ließe sich ganz einfach lösen, wenn E-Mails nur noch reinen Text enthielten. Besonders Unternehmen sollten das berücksichtigen, weil sie besonders anfällig für Phishing-Attacken sind. E-Mail-Provider sollten laut den Forschern eine Möglichkeit bieten, sich E-Mails ohne HTML anzeigen zu lassen, also nur den reinen Text.
Veronika von Borries mit den wichtigsten Wissensnachrichten von heute. Vielen Dank.
Wetter.
In der Nacht ziehen die Schauer ab und es bleibt ein paar Stunden trocken. Die Temperaturen gehen im Westen bis auf 12 Grad runter, ganz im Südosten sogar bis auf 4 Grad. Zum Morgen hin gibt es dann wieder dicke Wolken und Regen und der Wind legt deutlich zu. Morgen sind überall Sturmböen drin, im Norden auch schwere Böen. Dazu Wolken, Regen und gelegentlich ein bisschen Sonne bei maximal 16 bis 21 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.